Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutz kompetent zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ja, ich begrüße heute Serin Bercek, CEO und Founderin von Teresa AI. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben zu sprechen, denn du warst ja schon mal kurz in Podcast zu hören, damals mit der Live-Episode vom Ruhr Summit. Und heute können wir das Ganze noch ein bisschen vertiefen und noch genauer reinschauen in deine Gründerinnengeschichte, aber auch natürlich, was ihr mit Teresa AI macht. Deswegen, ich greife jetzt gar nicht zu viel vorweg. Stell dich doch bitte mal unseren Hörern und Hörerinnen vor. Was muss man über dich wissen?
Ja, ich bin 44, wohne im Bergischen Land und komme ursprünglich aus Düsseldorf. Ich habe Technik, Kommunikation studiert mit Kommunikationswissenschaften und Informatik und habe die Leidenschaft für Technik gefunden. Und seitdem begleitet mich das auch in meinem beruflichen Leben, aber auch in meinem Alltag. Das heißt, ich habe in zwei großen Unternehmen gearbeitet, habe gemerkt, ich passe nicht in die Strukturen in dieser Phase. Und in den jungen Jahren habe ich orientiert, habe zwei Coaching-Ausbildungen gemacht und bin dann zum Coaching gekommen und habe mich dabei beim ersten Mal in meinen ersten Jahren sozusagen als Selbstständige ausprobiert und habe dann 2016 beschlossen, in die Selbstständigkeit zu gehen und habe dann die Female Innovation Hub gegründet, in der wir eine Anlaufstelle für Gründerinnen geschaffen haben. Mittlerweile ist das ein Bildungsinstitut, das heißt, wir sind in Schulen und bieten Workshops und Seminare zum Thema digitale Bildung und in den Universitäten im Bereich Entrepreneurship und wie man am besten gründen kann. Und das hat mich natürlich, meine ganz gesamte Geschichte hat mich zu Teresa geführt und zuletzt habe ich dann Teresa AI.
Ja, beschreib doch mal gerne auch diesen Moment. Also du hast gerade beschrieben, du hast natürlich davor auch berufliche Erfahrungen gesammelt und hast dann irgendwie auch diesen Connect zum Entrepreneurship-Thema gefunden, weil du auch vorher schon Themen einfach selbstständiger Art vorangetrieben hast, aber auch natürlich selbst, wie du gesagt hast, gegründet hast. Dennoch muss es ja irgendwann einen Switch gegeben haben, wo du gesagt hast, ja, das hat mich jetzt besonders vielleicht getriggert oder ich habe irgendwo die Inspiration dafür gekriegt, ja, im April 2020 dann Teresa AI zu gründen. Nimm uns da mal mit, was war da so der ausschlaggebende Punkt dafür?
Das war genau 2 Jahre davor, als mein Vater mich fragte, wie er sich mit seinem neuen Lebensabschnitt motivieren kann. Und zwar als langjähriger Ingenieur und Unternehmer. Und er stand kurz vor dem, er musste sein Unternehmen aufgeben, als ich in das neue Lebensabschnitt reingehen. Und da wusste er nicht genau, wie wird er sich darin wiederfinden wie kann er sich motivieren. Und auf der anderen Seite ist die Großmutter von meiner Schwägerin damals in eine Altersdepression gefallen, weil sie ihren Lebenspartner verloren. Und das sind, heute geht es ihr gut, das muss man natürlich betonen, aber zu der Zeit waren das zwei Problemstellungen, die ich gesehen habe. Und das ist auch das, was mich tatsächlich auch ausmacht. Das gehört zu meinem Wesen, dass ich gerne Problemstellungen beobachte, dass ich sie wahrnehme und mich dann frage, wie ich das lösen kann. Und so hat die Reise gestartet. Das war so der inspirierende Moment. Und ich habe mich gefragt, wie kann eine Sprachassistentin und eine digitale Helferin den älteren Menschen helfen, nicht zu vereinsamen, aber auch eine bessere Alltagsstruktur zu haben und auch natürlich die Selbstbestimmung zu bewahren. So hat die Geschichte angefangen. Ich habe sie dann validiert bei der Graf-Ricke-Stiftung. Das war 2019. Es war alles natürlich noch eine gute Zeit. Und dann fing der Lockdown an. Und kurz davor hatte ich tatsächlich die Rese auch als Unternehmen gekauft.
Bevor wir jetzt genau auf das Produkt eingehen, nimm uns da mal mit. Also du hast es gerade so betont, du hast ein Problem gesehen und jetzt in diesem Fall aus dem persönlichen Umfeld. Aber bist ja dann direkt in die Validierung gegangen und hast dir das angeschaut, wie könnte das auch ein unternehmerisches Projekt werden. Ich würde jetzt mal behaupten, dass viele Leute vielleicht Probleme sehen, aber nicht diese Schlüssel draus ziehen. Gab es denn irgendwie Punkte aus deiner bisherigen beruflichen Stationen oder einfach aus dem, wie du tickst, wo du gesagt hast, ja klar, das ist für mich naheliegend, da eine unternehmerische Lösung drauf zu finden?
Ja, tatsächlich hat das auch sehr viel damit zu tun, weil ich in den ersten beruflichen Jahren, also vor allem als studentische Hilfskraft, habe ich mich erstmal mit der Technik auseinandergesetzt. Zu der Zeit, ich habe am Rechner gewartet, repariert, aufgemacht und aber auch Menschen gleichzeitig betreut. Also Menschen im Grunde, ja, Studentinnen, die den Rechnerraum besucht haben. In meiner zweiten Station habe ich bei der Bundeswehr viele Projekte mitgeleitet. Und das war auch nochmal so eine Erfahrung für mich, um zu schauen, okay, Werte waren ganz ein wesentliches Thema, aber auch neue Projekte schaffen. Das heißt, das Alte in das Neue einführen, das war so das Thema. Wir haben damals die erste mobile Dokumentation entwickelt, zu der gab es das noch nicht. Was mich natürlich sehr gelehrt hat, waren die Jahre, in denen ich Coaching-Ausbildung gemacht habe. Da habe ich sehr viel über mich kennengelernt und gelernt. Und in der Gründungsphase habe ich mich natürlich in neue Themenbereiche reingebracht und habe auch zum Beispiel unter anderem Design Thinking und Empathie mit und nochmal meine Beobachtungsgabe verschärft, den unternehmerischen Part gelernt, wie man aus einer Idee auch ein Geschäftsmodell entwickeln kann. Und in meinen ersten Jahren, das muss ich zugeben, das war so 2015, da habe ich so den ersten Startup-Sprint damals mitgemacht, als Moderatorin damals, weil das so meine Rolle war. Aber ich bin einfach so ins kalte Wasser gesprungen und hatte keine Ahnung von diesem ganzen Prozess und habe das Ganze begleitet. Und erst am Ende wurde mir bewusst, was ich damals alles Gutes gelernt habe. Und all die Tools, die ich bitte in den Jahren mit integriert habe in meinen Arbeitsalltag, hat mich im Grunde auch dahin geführt, dass ich dann doch noch nicht nur die Idee hingenommen habe, sondern auch nach Lean Startup Methoden auch entwickelt habe. Aber alles auf einer unbewussten Ebene. Und das Allerwichtigste war im Grunde, dass ich neugierig war und dass meine Wissensdurst einfach nicht gelöscht werden kann. Und von daher habe ich viel gelesen, aber auch ausprobiert, mit Menschen gesprochen. Und das waren so die, wenn ich mir meine beruflichen Stationen anschaue, genau der Part, wo ich sagen kann, aus jeder Station habe ich was mitgenommen und aus meiner zweiten beruflichen Station habe ich definitiv auch mitgenommen, dass ich Teams leiten kann und dass ich gerne mit den Menschen arbeite und auch gerne Probleme löse. Und das ist das, was mich zu heute oder bis hierhin geführt hat.
Ich finde es ganz spannend, weil es ja so ein bisschen auch diese Frage indirekt beantwortet, muss man zur Unternehmerin, zum Unternehmer geboren sein oder kann man das als Handwerkszeug erlernen? Und was ich bei dir jetzt irgendwie rausgehört habe, ist so eine Neugierde, die anscheinend schon immer da war für Themen, Neues sich reinzudenken, Neues auszuprobieren. Das war wahrscheinlich so ein Thema, was dich schon immer begleitet hat, aber zum gewissen Grad aber auch Handwerkszeug, was du dir einfach über die Jahre angeeignet hast und dann dieses Connecting the Dots gemacht hast aus deiner Neugier und deinem Handwerkszeug, um das Unternehmertum für dich zu erschließen. Ist das richtig?
Korrekt. Das ist auch ganz wichtig gewesen, weil ich in den Jahren im Grunde die wichtigsten Erfahrungen für mich mitgenommen habe und lange durchgehalten habe. Das ist das gehört ja auch mit zur Gründung. Und das Handwerkszeug, ich bin definitiv der Meinung, wenn der Mensch neugierig und offen ist und sich besonders für einen Themenbereich interessiert und er auch einen guten emotionalen Zugang hat zu diesem Themenbereich und veränderungswillig ist, dann kann man vieles schaffen, auch Gründung lernen. Und ich glaube, das Allerschwierigste in Gründen ist natürlich einmal die Idee, die Lösung, das Produkt, aber auch gleichzeitig der lange Atem und das Durchhaltevermögen. Das ist einmal das handwerkliche Geschick, das Wissen, was man sich aneignet. Aber auf der anderen Seite hat man auch das Thema, dass man auch persönlich wachsen muss in dem ganzen Prozess. Das heißt, mein Unternehmen kann wachsen und dann ist es meine Aufgabe, auch mitzuwachsen, Platz zu schaffen für neue Menschen, für neue Ideen, reflektiert zu bleiben und sich gut zu beobachten, aber auch andere gut zu beobachten, den Markt auch zu beobachten. Und sich manchmal zuzugeben, okay, vielleicht war das jetzt nicht so korrekt, was jetzt gerade was sich gerade gezeigt hat als Lösungsweg. Vielleicht gibt es ja noch andere Pfade, die ich gehen kann. Und dann ist es wichtig, dann sich direkt anzupassen und sich zu verändern und das Produkt natürlich auch dementsprechend anzupassen.
Hatte ich das vorher richtig verstanden? Also bevor du dann offiziell ausgegründet hast im April 2020, also kurz vor der Pandemie sozusagen, bevor das gestartet ist, hattest du schon 2 Jahre vorher die ersten Überlegungen dazu aus dem persönlichen Umfeld und hast es dann nebenbei zuerst getrieben mit dem Fortschritt des Unternehmens oder mit der Validierung. War das so oder war das dann eher erstmal so Ideenphase einfach ausprobieren oder hast du das irgendwie gemanagt neben deinem Beruf?
Ja, alles genau, nebenberuflich gemanagt. Die Idee war da. Ich hatte das richtige Umfeld gefunden im Bereich der Pflege, also die Graf-Ricken-Stiftung, der damalige theologische Vorstand, Markus Eisele, der mich sehr unterstützt hat in diesem Prozess. Und das war tatsächlich auch schon entscheidend und wichtig in dieser Phase. Und ich habe das nebenberuflich gemacht, weil ich auch nicht wusste, was kommt denn jetzt daraus. Aber das ist halt ganz wichtig, da schon mit Demut reinzugehen und zu wissen, okay, ich kann eine Vision haben, aber es bedeutet nicht, dass ich den zeitnah treffe oder in dem entscheidenden Moment angekommen bin, dass das Produkt auch angenommen wird. Das sind ja viele verschiedene Ebenen und von daher bin ich immer eine Freundin davon, gerne Dinge erstmal zu auszuprobieren, zu testen, zu schauen, möchten das die Menschen oder möchten sie das nicht. Ich hab zuerst mit mir tatsächlich angefangen, damals auch nebenberuflich das Coaching gestartet und da habe ich die Menschen auch gefragt, natürlich indirekt, ob ich eine Veränderung bewirke bei den Menschen oder nicht. Und sie haben ja gesagt, dann hatte ich einen Kundenstamm. Dann habe ich tatsächlich genauso den Female Innovation Hub nebenberuflich erstmal entwickelt, ausprobiert, getestet. Und und zuletzt Theresa, genau auf dem Weg. Und das war genau der richtige Pfad wieder. Also man kann auch nebenberuflich sehr gut Dinge gestalten, ganz besonders, wenn die Vision da ist und wenn das Gefühl einen nicht lässt, dann einfach dranbleiben und dem Gefühl folgen und da wird sich etwas zeigen. Entweder ist es richtig oder auch nicht. Und wenn es nicht mehr an der Zeit ist, dann kann man es auch aufgeben. Das habe ich mit dem Coaching zum Beispiel tatsächlich auch gemacht.
Ich werde immer nur hellhörig, weil der eine oder andere weiß es, der hier zuhört, dass ich ja einen zweiten Podcast habe, der Sidepreneur-Podcast, der sich nur über das Thema nebenberufliches Gründen dreht und ich das immer ganz spannend finde, wenn so Stories aus der Nebenberuflichkeit kommen und dann auch in das Vollzeitunternehmertum es schaffen, weil man ja dann immer so, wenn man das erste Mal davon hört, immer so das Gefühl hat, es muss unbedingt was ganz Kleines sein, wenn man es nebenberuflich macht. Aber diese Marktvalidierungsphase, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, das kann man super gut auch nebenberuflich machen und dann eben daraus rauswachsen, wenn es das Richtige ist für einen. Deswegen so die kleine Zwischenfrage. Aber jetzt haben wir ja schon, schon ein paar Mal Theresa erwähnt. Jetzt lass uns da doch mal genauer auf dieses Produkt schauen. Also wir haben schon mal gehört Sprachassistent, aber jetzt gehen wir mal rein. Was macht ihr damit genau und wie funktioniert das?
Wir haben in den 4 Jahren die Web-App, die heute in der Anwendung ist, entwickelt. Und zwar ist Theresa aktuell eine digitale Helferin, die älteren Menschen mehr Selbstbestimmung schenkt, das soziale Netz stärkt und erweitert und Pflegende entlastet. Wir haben insgesamt 4 Funktionen. Davon sind 3 entwickelt oder 2 auf jeden Fall sehr tiefergehend entwickelt. Wir haben die Funktion Biografie. Das heißt, wir haben das Herzstück der Pflege digitalisiert, und zwar die Biografiearbeit, und nehmen ohne Unterbrechung und sehr intuitiv die Lebensgeschichten der Menschen auf. Auf der anderen Seite haben wir ein Putzprofil geschaffen, das von der Caritas an uns herangetragen wurde, in der wir mit ja, 9 Kategorien den Menschen abholen, wie zum Beispiel Essen und Trinken, aber auch die Bezugspersonen. Und das ist genau das, was den Menschen abbildet, seine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse. Und der Pflege oder den Pflegenden einfach die kurze Übersicht gibt über den Menschen. Denn wenn wir was gelernt haben, ist, was auf dem Teller landet, ist sehr entscheidend. Also Käse oder Wurst kann unterschiedliche Emotionen auslösen. Und das muss man auch wissen. Das, was für uns beide total normal und wesentlich ist, also wir können dann zum Kühlschrank gehen, aber wenn ich nicht mehr in der Lage bin und möchte mich nicht irgendwie 10-mal wiederholen und ich bekomme trotzdem Käse auf meinem Teller, obwohl ich Wurst essen möchte, dann ist das nicht würdigend. Und ich denke, das muss man die Menschen auch ja lassen. Wir haben noch eine Netzwerkfunktion. Und zwar haben wir in dieser Netzwerkfunktion ja eine Sprachräume geschaffen, in der wir Menschen zusammenbringen über Videotelefonie. Und aktuell arbeiten wir an unserer Funktion Kalender, in der wir die Selbstorganisation der Menschen stärken wollen, aber sie in diesem sozialen Netz besser dahin bringen wollen, dass sie sich gut koordinieren und miteinander in Kontakt bleiben. Und da sind wir gerade in der Ausarbeitungsphase beziehungsweise in der Research-Phase. Der Grund, warum wir das alles so entwickelt haben, ist, du hast ja eben auch von der Sprachassistentin gesprochen, also wir entwickeln eine KI-basierte Sprachassistentin, was gleichzeitig bedeutet, wir brauchen eine gute Daten Struktur. Natürlich gibt es KI-Modelle, die kann man integrieren, aber viel wichtiger ist für uns oder von Anfang an war für mich die Frage, wie kann eine Sprachassistentin persönliche Gespräche führen und wie kann sie den Menschen durch den Tag leiten, und das kann man durch Datenstrukturen schaffen. Und das ist bei uns die Biografiearbeit gewesen. Wir haben die Antwort in der Pflege gefunden. Wir haben sie digitalisiert. Das ist schon der zweite Release, der live geschaltet ist. Und neben diesen ganzen, neben der Marktvalidierung gibt es ja auch die Akzeptanz von Kunden. Und das ist ja auch sehr entscheidend für eine Produktentwicklung. Das heißt, hätten wir vor 2 Jahren die Antwort gehabt, beziehungsweise sogar letztes Jahr nach der ersten Entwicklung, die digitalisierte Biografiearbeit braucht kein Mensch, dann wäre für uns die große Frage gewesen, was machen wir jetzt als nächstes? Gehen wir weiter oder machen wir die Firma zu? Und wir haben ganz viel Angst gehabt, dass die älteren Menschen das nicht annehmen. Wir hatten nämlich auch das Glück, dass die Caritas Westerwald Rhein-Lahn unser erster Kunde geworden ist und wir dort A, eine Entwicklungsumgebung hatten, aber B, auch gleichzeitig einen Kunden gefunden haben, der für unser Produkt gezahlt hat. Und das sind auch nochmal 2 wesentliche entscheidende Themen. Und da haben wir im zweiten Release auch schon die neue Version getestet und sie wird auch in Pflegeeinrichtungen der Caritas Westerwald Rhein-Lahn eingesetzt. Die älteren Menschen stehen schon Schlange, weil sie gerne über ihre Lebensgeschichten und Biografien erzählen wollen. Wir haben das Ganze sprachgesteuert auch aufgebaut, sodass man wenig tippen muss, sondern viel mehr reinspricht und das Ganze dann auch transkribiert wird. Und dafür haben wir jetzt die Grundlagen geschaffen und im nächsten Jahr ist für uns die große Aufgabe, das Ganze dann zu bündeln und aus Theresa ein Medizinprodukt zu machen, um dann auch natürlich mit Krankenkassen und Pflegekassen zu arbeiten und den Menschen zu Hause unser Produkt anzubieten. Denn aktuell sind wir noch in den stationären Pflege und wir wollen natürlich zu den Menschen nach Hause finden und dass Theresa auch dort ankommt und das soziale Netz stärkt.
Ganz spannend bei eurem Ansatz, weil man ja eigentlich so intuitiv jetzt, wenn man das hört, zuerst denken würde, ja, der Endkonsument ist der Kunde. Aber in dem Fall war ja der erste Pilotkunde sozusagen die Caritas, für die ihr das Ganze entwickelt habt und die sozusagen auch einen Teil eurer Entwicklungskosten einfach durch ihren Auftrag sozusagen refinanziert haben. Wie seid ihr an so einen Partner gekommen? Also ich glaube, dieser Weg ist für viele gerade in dem aktuellen Marktumfeld auch total spannend. War das strategisch geplant, einen strategischen Kunden zu finden, der anhand dessen man das Produkt aufbauen kann? Oder ist das ergeben sich auch Zufälle durch die akribische Arbeit, die man leistet?
Ja, es ergeben sich im Grunde auch Zufälle. Strategie ist sehr wichtig. Und es ist auch wichtig, den Weg klar vor sich zu sehen. Und dann ist es wichtig zu vertrauen, dass auch diese Zufälle genau, oder dass der Zufall einen zum richtigen Menschen und zur Organisation führt. Und in dieser Zeit war das Thema für uns, wir haben von den ersten Business Angel gehabt, also der gesagt hat, ich investiere in euch. Gleichzeitig aber auch einen Kunden gehabt, der gesagt hat, also die Caritas-Direktorin, die uns dann gesagt hat, wir kommen ins Geschäft. Stefanie Krones und ich kannten uns schon aus demselben Club und sie kannte auch schon Theresa tatsächlich in den ersten Entwicklungsphasen. Sie kannte die ersten Mockups, das hatten wir mal vorgestellt und wie meine Mitgründerin zusammen. Und daher kannte sie das schon. Und sie wusste, sie hatte schon erste Ideen, wie man das Ganze dann vielleicht innerhalb der Caritas umsetzen könnte. Und sie kam aber direkt mit einem Modellprojekt auf uns zu. Das heißt, sie hatten schon ein Modellprojekt gestartet und ein Teil, eine Säule war das Thema Digitalisierung. Und wir sollten dann bei der Caritas die digitale Mitbewohnerin abbilden in dieser Phase. Und das war für uns der spannendste Moment, weil wir ja durch Zufall, aber auch durch Netzwerk, durch ganz viel Vorarbeit, aber auch durch viele Gespräche, die Jeanette auch geführt hat, hat es dazu geführt, dass wir das Vertrauen der Menschen erweckt haben, in diese Richtung, dass wir dann auch auf den Markt angekommen sind und wir dann das Glück hatten, auch unser Produkt auch direkt an dem richtigen Ort zu platzieren. Wir haben mit der ambulanten Pflege gestartet und sind dann in Richtung stationäre Pflege gegangen. Und das hat wunderbar funktioniert.
Jetzt hattest du gesagt, der nächste Schritt wäre, das Ganze auch in ein Medizinprodukt umzuwandeln. Wie wichtig ist diese Zertifizierung für euch und euer Geschäftsmodell? Weil ich glaube, es gehen ja viele gute Ideen auch an den Start in der Branche. Aber irgendwann ist man irgendwie mit irgendeiner Art der Zertifizierung zwangsweise wahrscheinlich konfrontiert, wenn man irgendwie eine größere Skalierung finden will oder eine Marktakzeptanz etc. Wie wichtig schätzt du das ein und was sind so die Schritte, die ihr jetzt dahin unternehmen müsst sozusagen? Macht da mal so ein bisschen den Scope dafür auf, wenn sich jemand anders auch dafür interessiert, diesen Weg zu gehen.
Ja, das Thema Refinanzierung ist sehr entscheidend in unserer Branche. Denn die meisten Menschen, die zum Beispiel pflegebedürftig zu Hause leben oder auch in einem betreuten Wohnen oder aber in einer Pflegeeinrichtung, haben immer wieder das Thema, dass sie wenig Geld haben. Und man muss auf jeden Fall sehr kreativ sein. Man findet auch Wege, Modellprojekte, Wege der Kooperationsverträge. Aber das ist langfristig nicht ausreichend. Das heißt, das ist für uns auch der Weg gewesen. Wir haben, wenn wir so alles, was dazugehört, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, erfüllt und für uns die Antworten gegeben. Und letztes Jahr, dieses Jahr, genau, das Jahr ist ja fast schon um, kam dann auch das Thema DEPA für uns in Betracht. Es wurde uns auch von seitens Regenold GmbH, also Oliver Hilgers, bestätigt, dass wir eine DEPA-Anwendung sind. Und so fing im Grunde so die Reise an und da wussten wir, okay, unser Produkt, wenn es so, wie sie entwickelt wurde, weil wir bestimmte Regulatoriken auch einhalten müssen und mit betrachten müssen, nicht ganz ausreichend sein. Und durch viele, viele Umstände, aber auch Gespräche, durch das Reflektieren in diesem Prozess, sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass wir unser Produkt zu einem Medizinprodukt entwickeln und wir dadurch natürlich auch diesen Skalierungseffekt haben können. Das heißt, die Pflegekassen, einer unserer großen Fans ist Stefanie Betzer von der AOK Rheinland-Hamburg in Düsseldorf. Und für sie ist klar, sie will mit uns zusammenarbeiten. Aber es gibt noch ganz viele Dinge, die wir erfüllen müssen, damit diese Zusammenarbeit entstehen kann. Von daher ist es ganz wichtig, also für diejenigen, die auch im Bereich der Digital Health auch gründen wollen, im Bereich Pflege, da ist es schon wichtig, sich da auch genau in diesem Bereich reinzulesen und sich bewusst zu machen, was sind die konkreten Aufgaben, worauf muss ich achten. Wir sind sehr von der Co-Kreation-Ecke gekommen, was auch genau wichtig und richtig war. Dabei haben wir aber so ein paar Aufgaben nicht erfüllt. Und jetzt ist es aber an der Zeit, das Ganze für uns zu betrachten. Das heißt, es muss dann natürlich auch genauso entwickelt werden, die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen, die wir dann setzen, die müssen genauso stimmen. Wir bekommen aber ganz viel Unterstützung von unserem Umfeld. Und das ist genau das, was ein Startup natürlich auch braucht. Das heißt, es ist wichtig, die richtigen Menschen an der Seite zu haben und mit den richtigen Menschen nach vorne zu gehen. Und auch wenn dann die Unterstützung und der Support kommt, da genau hinhören und dann auch in die Kooperation gehen.
Jetzt lass uns noch mal kurz einen Switch zum Produkt machen. Also vielleicht mal ganz so eine konkrete Journey über den Tag von einem typischen Kunden uns anschauen. Das heißt, oder einer Kundin. Wo überall seid ihr dann im Idealfall in das Leben integriert? Wie funktioniert das einfach mal? Vielleicht nehmen wir einfach mal so einen typischen Tag, wenn es den gibt. Aber ich glaube, daran kann man es vielleicht noch ein bisschen klarer machen, wie ihr auch in das Leben positiv eingreifen könnt.
Also heute ist das in der stationären Pflege so geregelt, dass die älteren Menschen natürlich ihren ganz normalen Tagesablauf haben und dann die Betreuungskraft kommt und sie in eine Einzelarbeit geht. Das heißt, sie nehmen die Biografien oder die Lebensgeschichten der Menschen auf. Das ist aktuell eine Stunde pro Tag oder manchmal 15 bis 20 Minuten. Das heißt, in dem Alltag kommen Betreuungskräfte auch die Bewohner und Bewohnerinnen zu und gehen dann ihre Lebensgeschichten einmal durch. Was eine positive Wirkung hat, das wussten wir voraus auch nicht so, das war uns nicht bewusst. Und zwar öffnen sich die Menschen viel mehr, sie erzählen viel mehr. Und die Betreuungskraft lernt die Bewohnerinnen und den Bewohner besser kennen und kann ihn emotional auch erreichen. Und das ist tatsächlich etwas, also es hieß immer wieder nice to have, was Biografiearbeit angeht, also die Digitalisierung von der Biografiearbeit. Aber aktuell wissen wir, wie wichtig und richtig das ist, dass die Biografie, also dass der Mensch über sein Leben erzählen kann und wie er sich denn dadurch öffnet und auch die Vertrauensbasis viel stärker und besser wird. In Zukunft wird das so sein, dass wir den Menschen persönlich durch den Alltag führen werden, durch die KI oder durch Theresa oder mit Hilfe von Theresa. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema, dass der Mensch natürlich auch individuelle Gespräche führt, weil der ältere Mensch mehr über sein Leben erzählt. Die KI lernt permanent mehr über den Menschen, über seine Persönlichkeit und Wünsche, weiß, wann es ihm gut geht und besser, mal schlechter geht, kann ihn da auch positiv ausrichten und durch verschiedene Geschichten oder auch Bilder oder was auch immer. Da ist der Fantasie natürlich keine Grenzen. Und wenn wir auf den Bereich der pflegenden Angehörigen schauen oder auf Angehörige allgemein und das soziale Netz des Menschen, also was sich drumherum bewegt, ist ganz wichtig, dass Termine koordiniert werden, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, dass sie auch manchmal sogar nicht immer über dasselbe sprechen, sondern dass sie eine Frage, eine Lebensgeschichte, dass eine Lebensgeschichte erzählt wird und darüber dann mehr Austausch stattfindet und natürlich auch Gespräche eine Tiefe erreichen. Und das nicht irgendwie bei Knieschmerzen oder Rückenschmerzen stehen bleibt. Und das soziale Netz ist sehr entscheidend, denn der ältere Mensch, der vereinsamt häufig in seinen eigenen vier Wänden. Und da ist dieser Anschluss ganz wichtig über die digitale Helferin und über die Sprachassistentin, dass der Mensch auch natürlich besser erreichbar wird, dass er auch seine Angehörigen besser gut erreichen kann mit per Knopfdruck. Aber auch gleichzeitig, ganz wichtig, wenn zum Beispiel Termine anstehen, dass auch zum Beispiel bei einer Abholung, in einer Abholungssituation, wenn der ältere Mensch im Krankenhaus liegt und der wird wieder nach Hause, also der findet dann wieder den Weg nach Hause und die Angehörigen wissen das nicht und müssen reisen dann von 200 Kilometer zum Krankenhaus und dann wird ihnen gesagt, ihre Mutter ist zu Hause beispielsweise. Und das sind natürlich so Situationen, wo wir wissen, das wird sehr viel Ärger einsparen und gleichzeitig aber auch zum Wohle des sozialen Netzes dienen, dass der ältere Mensch in Kontakt bleibt und also nicht nur als Kommunikationstool sieht, ne, dass sie einfach nur per Videotipp mit einem besprechen. Denn das können sie ja heute schon über WhatsApp und andere Dienstleister. Vielmehr geht es darum, dass sie sich besser organisieren und miteinander in Kontakt bleiben und sich freuen.
Du hast jetzt schon ein bisschen über die Vision gesprochen, ne? Aber ich würde, bevor wir da auf den Ausblick zu sprechen kommen, noch, wo soll das Ganze vielleicht auch hingehen und welche Erfolge konntet ihr bisher erzielen, würde ich jetzt nochmal auf einen vielleicht kniffligen Punkt eingehen wollen, weil du hattest ja auch anfangs gesagt, natürlich versucht ihr die Hürde, die vielleicht technischer oder technologischer Art ist, so gering wie möglich zu halten, damit das eben auch in den Alltag Eingang finden kann bei älteren Menschen oder auch generell bei Pflegebedürftigen. Wie würdest du sagen, wie schwierig war da vielleicht auch das Ganze einfach zu kommunizieren? Du hast gesagt, es ist eine große Neugier da bei vielen Leuten. Es gibt eine Warteliste bei eurem Pilotkunden sozusagen auch. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es da ja auch Anleitungen braucht, um überhaupt loslegen zu können. Wie hoch schätzt du diese Schwelle ein, einfach um das zu adaptieren?
Ja, das war eine der wichtigsten Fragestellungen, als wir mit der Entwicklung angefangen haben. Und da war neben der Biografiearbeit genau dieser die Fragestellung, wie können wir eine Mensch-Maschine-Interaktion schaffen? Und da hat uns die Betreuungskraft, die Pflege, auch wieder selber geholfen. Wir haben das Ganze so konzipiert, dass wir die Betreuungskräfte in unserem Therese-Ökosystem in der Pflege in Therese einführen. Das dauert inklusive aller Gespräche, Vorstellungen etc. 2 Stunden und die Einführung und Testen ausprobieren. Das sind dann vielleicht 30 Minuten. Und diese Hürde, die schaffen wir natürlich über den Menschen, die älteren Menschen zu Hause zu erreichen, aber auch direkt mit ihnen in Kontakt zu treten und mit ihnen das Produkt zu erklären. Das ist eine große Herausforderung gewesen, denn wir sprechen nicht ihre Sprache nicht so richtig. Wir sind viel zu technisch und zu kompliziert. Und wenn wir es aber einer Betreuungskraft erklären, dann finden sie direkt die richtigen Worte und den Zugang zum Menschen, zu den älteren Menschen. Und das ist genau das, was wir geschaffen haben. Das heißt, durch diese Mensch-Maschine-Interaktion und Schnittstelle erreichen wir den älteren Menschen viel leichter. Und er findet auch den Spaß und die Lust zur Technik und ist neugierig. Und da es auch natürlich in diesem Umfeld Pioniere gibt, die sagen, hey, ich will das jetzt testen und ausprobieren. Wir wissen, was dahinter steckt. Ich kenne ja zwar auch nochmal so ein paar O-Töne. Ja, wir wussten ja auch gar nicht, wer Theresa ist oder was es ist. Und dann haben wir uns gedacht, wir lernen mal Theresa kennen. Und da entsteht natürlich diese persönliche Bindung. Und heute ist das eine Normalität geworden, dass Theresa in der Anwendung ist. Sowohl Betreuungskräfte als auch Bewohner dann sagen dann, ja, schade, dass es heute Theresa nicht gibt.
Auch noch ein spannendes Learning, weil man vielleicht manchmal auch gar nicht so weiß, wer sind die wichtigen Multiplikatoren für das eigene Produkt, die man eigentlich erreichen muss, um es dann in die Zielgruppe zu bringen. Das fand ich jetzt auch nochmal total interessant, wie du das jetzt beschrieben hast, auch mit dieser Übersetzungsarbeit, die die Pflegekräfte dann eben leisten, hin, um das Produkt zu erklären, weil sie auch selber den Mehrwert daraus sehen und ihr wahrscheinlich in ihrem Alltag auch ja das Ganze einfach, das Miteinander und die Arbeit deutlich verbessert und vereinfacht oder auch einfach erfüllter machen kann, auch für die Pflegekraft dann. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf die letzten Jahre, was würdest du sagen, was sind eure größten Erfolge gewesen bisher?
Ja, die größten Erfolge, finde ich, ist unser Team. Also das ist der Mensch, der in Theresa oder der mit Theresa mitentwickelt und mitwirkt, egal ob das Buchkreation ist. Das ist unser größter Erfolgsfaktor, finde ich. Wir finden immer wieder die richtigen Menschen und gewinnen sie auch für uns. Bis jetzt haben wir, die größten Erfolge waren auch, würde ich sagen, auch die Fehler, die wir auf dem Weg gemacht haben und dazugelernt haben dadurch.
Was wäre da so ein Fehler? Einen, den du rausgreifen könntest? Vielleicht ist da auch ein Learning für unsere Zuhörer dabei.
Ja, Fehler ist zum Beispiel gewesen, dass wir dass wir zuerst falsch abgebogen sind am Anfang. Also wir wollten die Sprachassistentin entwickeln. Dann haben wir daraus eine Entertainment-Plattform entwickelt und haben aber dann auf dem Markt gesehen, okay, es gibt auf jeden Fall bessere Startups aus Israel zum Beispiel, die sind einfach gut etabliert und gut positioniert und sind dann nochmal in uns gegangen und haben das ganze Produkt dann wirklich weggeschmissen und haben uns auf die 20%, die noch übrig geblieben ist, konzentriert und natürlich auch die Biografiearbeit. Das heißt, auch solche Fehler, wenn man falsch abbiegt mit der Produktentwicklung, das ist ganz wichtig, ja, auch da nochmal in sich zu gehen und so sich zu fragen, okay, ist das jetzt wirklich der richtige Weg oder kann ich nochmal alles irgendwie von vorne beginnen? Und das ist eine wichtige Fragestellung und das haben wir auf jeden Fall gut. Und die größten Erfolge waren definitiv, also so das erste war die Auszeichnung, die wir für die Mensch-Maschinen-Schnittstelle bekommen haben, von Axolotl-Matic Business Plan Wettbewerb. Das hat uns nochmal in unserem Konzept bestätigt. Dann die zwei Investitionsrunden, die wir geschafft haben. Unsere zwei Entwicklungsstufen. Mit dem zweiten Release haben wir ein tolles Produkt entwickelt. Und ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr nochmal ein komplett anderes tolles Produkt haben werden und mit natürlich mehr Learnings aus diesem Jahr. Wir haben es geschafft, durch viele Gespräche unser Produkt nochmal zu verschlanken und uns noch mehr zu fokussieren. Das ist ein großer Erfolg, finde ich, wenn man die Bereiche nochmal neu stellt. Und ja, und wir hoffen natürlich auf eine neue Investitionsrunde. Und da sind wir auch im Gespräch und hoffentlich kann ich dann über diese Erfolge dann auch.
Ja, da müssen wir dann natürlich nochmal nachhaken, wenn es soweit ist und deine nächsten Schritte oder eure nächsten Schritte dann auch nochmal besprechen zu gegebener Zeit. Aber jetzt können wir auch schon mal vielleicht so einen kleinen Ausblick wagen. Wir haben ja gesagt, ein mittelfristiges Ziel ist die Zertifizierung als Medizinprodukt. Aber was gibt's denn da sonst noch an mittelfristigen Zielen oder auch längerfristigen Visionen, die in der nächsten Jahren anstehen?
Ja, mittelfristig ist auf jeden Fall, dass Theresa in mehreren Sprachen verfügbar sein soll. Ich bin heute in Deutsch. Dass wir in die Dachregion unser Produkt ausrollen und dann in die EU. Das ist so die langfristige EU und natürlich die Expansion. Das ist unser Wunsch. Unsere Vision ist natürlich auch, dass Theresa anfängt, mit den Menschen zu sprechen, also einmal durch den Tag zu leiten, aber auch persönliche Gespräche zu führen und den Menschen positiv auszurichten, ihn gut abzuholen und mit anderen zu vernetzen natürlich, um ein Teil der Gemeinschaft zu sein.
Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort, aber noch bist du nicht entlassen, denn wenn wir uns so dem Ende des Interviews immer so nähern, dann stellen wir gerne auch noch zwei kurze persönliche Fragen, die ja einfach gesundheitlicher Art sind. Und da haben wir auch schon die interessantesten Antworten drauf gekriegt. Aber die Fragen gehen natürlich jetzt auch nochmal an dich raus. Ich kann mir vorstellen, wenn man so auch mit der Zielgruppe Pflegebedürftige arbeitet, dann weiß man die eigene Gesundheit vielleicht auch nochmal mehr zu schätzen, wenn man agil durch den Tag kommt. Was tust du denn eigentlich, um einfach gesund in so einen Arbeitstag oder auch einen jeglichen anderen Tag, muss kein Arbeitstag sein, zu starten?
Ja, Kaffee trinken auf jeden Fall. Das ist für mich sehr wichtig. Aber auch Sport machen, das gehört auch dazu für mich. Ich bin gerne im Fitnessstudio und ich liebe Krafttraining. Das schenkt mir auch sehr viel Energie und Kraft und das hilft mir auch gesund zu bleiben, kraftvoll und gesund essen auf jeden Fall, selber kochen. Das ist wichtig. Und natürlich, dass das Privatleben an sich, dass das auch stimmig ist und dass ich da auch einen guten Ausgleich finde.
Und wenn du so einen Gesundheitsmythos aus der Welt räumen dürftest, der dir immer wieder begegnet oder an den du dich vielleicht störst, welcher Gesundheitsmythos wäre das?
Also ich habe heute recherchiert, weil es sehr viele gibt und ich bin an einem stehen geblieben. Und zwar heißt es, beim Schielen können die Augen stehen bleiben.
Mhm.
Und ich habe das als Kind auch immer gerne gemacht. Also das bedeutet natürlich, dass ich habe auch herausgelesen, dass wer seine Augen besonders gut drehen kann, der hat viel Kontrolle über seine Augen. Das wusste ich nicht. Heute habe ich was dazu gelernt. Aber zum Beispiel, dass dunkle Schokolade nicht dick macht, das ist auch nicht wahr. Was sehr schade ist.
Ja. Sehr cool. Ja, wenn man sich vielleicht im Nachgang mit dir austauschen möchte, man hat vielleicht das eine oder andere Interessante hier im Podcast mitgenommen für sich und will selbst auch nochmal ein bisschen mit dir austauschen, wo kann man das tun? Aber wo kann man auch ganz gezielt sich über Theresa AI informieren? Wir packen natürlich dann die ganzen Kontaktdaten in die Shownotes. Also wo wäre das?
Ja, also LinkedIn ist auf jeden Fall ein guter Kanal, da bin ich gerne. Da kann man mich auch finden und vernetzen. Wir haben unterschiedliche Kanäle, also natürlich angefangen bei der Webseite therese.ai. LinkedIn sind wir vertreten. Wir haben einen YouTube-Kanal und einen Instagram-Kanal unterstrich therese.ai und einen Facebook-Kanal, für die, die es interessieren. Folgt uns gerne.
Sinn, dann herzlichen Dank für deine Einblicke und dass du deine Geschichte und das, was ihr eigentlich macht und wie ihr versucht, das Leben von vielen Menschen zu verbessern, geteilt hast heute. Und wir hören dich ja gleich nochmal in der nächsten Folge. Also wenn ihr jetzt das Interview hört, dann wahrscheinlich in der Folgewoche. Aber an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.